Vis-à-vis.
Sie betonen im Vorwort Ihres Buches, dass es sich um eine Streitschrift handelt. Dabei scheint sich doch alle Welt einig, es gibt viel zu viel Desinformation und die muss eingedämmt werden. Warum sollen wir trotzdem über Desinformation streiten?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank dafür. Ich glaube tatsächlich, wir müssen über Desinformation streiten, weil wir die Annahme vertreten, dass wir schon wissen, was Desinformationen überhaupt sind. Und darüber, was Desinformationen überhaupt sind und wie man diese genau definiert, muss sich tatsächlich gestritten werden.
Ich würde ja sagen, es ist eigentlich ganz einfach. Also eine wissentliche, bewusste Falschbehauptung ist Desinformation. Stimmt nicht so einfach?
Doch, also zumindest wenn man jetzt nach der Definition der Bundesregierung geht, ist eine bewusste falsche Tatsachenbehauptung eine Desinformation. Das kann man auch so unterstreichen. Tatsächlich stellt sich aber die Frage, wie man das überhaupt messen kann. Also einmal die Täuschungsabsicht ist tatsächlich relativ schwer zu messen, vor allem in den sozialen Medien. Und dann die grundsätzliche Frage, was eine falsche Tatsachenbehauptung ist.
Und dafür gibt es keine klaren Definitionen. Ich meine, die EU erlässt Gesetze gegen Desinformation, Deutschland tut das auch, andere Staaten ebenfalls. Das muss doch dann klar definiert sein.
Ja, natürlich ist es in vielen Fällen, kann man sagen, hier kann man klar von einer falschen Tatsachenbehauptung sprechen. Worum es mir tatsächlich eher geht, ist diese Grauzone, also quasi kontroverse Debatten, die sich jetzt aktuell aus dem Tagesgeschehen ableiten lassen, wo eben noch keine, sage ich mal in Anführungszeichen, klare Wahrheit gefunden wird oder gefunden wurde.
Nun gehe ich ja davon aus, dass bestimmte öffentliche Wortmeldungen, die man als Desinformation fassen könnte, sowieso strafrechtlich bewährt sind. Also NS-Propaganda, ehrabschneidende Beleidigungen, Gewaltaufrufe, Umsturzaufrufe müssen ja eh verboten sein. Also wozu braucht man jetzt extra noch eine Definition, was ist Desinformation? Das muss ja unterhalb dieser Schwelle liegen, weil die Strafbewährung für solche Dinge ist ja eh da.
Genau, also das ist genau der springende Punkt. Wenn wir jetzt in den Koalitionsvertrag gucken und sehen, dass die falsche Tatsachenbehauptung jetzt strafrechtlich verfolgbar sein wird, dann stellt sich die Frage, warum brauchen wir das überhaupt? Weil es ist absolut klar, Volksverhetzung und andere strafrechtlich relevante sozusagen Situationen sind natürlich verfolgbar und sind natürlich auch strafrechtlich relevant. Wir reden hier aber über etwas sehr Schwammigen, nämlich der falschen Tatsachenbehauptung, die als solche, vor allem in kontroversen Debatten, nicht immer klar zu greifen ist.
Nun hat das Bundesverfassungsgericht ja 2018 in einem wegweisenden Urteil, würde ich sagen, geurteilt, ich zitiere, die mögliche Konfrontation mit beunruhigenden Meinungen, auch wenn sie in ihrer gedanklichen Konsequenz gefährlich und selbst wenn sie auf eine prinzipielle Umwälzung der geltenden Ordnung gerichtet sind, gehört zum freiheitlichen Staat. Das muss man geradezu erst mal sacken lassen. Beunruhigende Meinungen, selbst auf Umwälzung der geltenden Ordnung gerichtet, gilt das denn auch beim Kampf gegen Desinformation, dieses Urteil, oder hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun?
Doch, ich würde sagen, das greift absolut. Und ich glaube, das wird auch tatsächlich dann zum Problem werden, wenn die jetzige Regierung das Ziel verfolgt, Desinformation strafrechtlich zu verfolgen. Ja, es gibt im Englischen den Begriff lawful but awful speech. Ja, also natürlich sind bestimmte Aussagen grenzwertig. Aber gerade diese Grenzwertigkeit ist das, was wir halt auch als freie demokratische Gesellschaft aushalten müssen und eben nicht ahnden.
Wie viel harte Desinformation, also politische Propaganda zum Beispiel oder ausländische Einflussnahme, prasselt denn auf uns ein, wenn wir uns im unregulierten Internet bewegen. Wie groß ist dieses Problem denn eigentlich?
Dazu gibt es tatsächlich getrennte oder unterschiedliche Ansichten. Tatsächlich, es gibt viele Studien, die vor einer sehr großen Gefahr von Desinformation warnen und dass das Internet damit überflutet wird. Das sind dann aber auch Studien, die tatsächlich auch das Ziel verfolgen, wie soll man das gut ausdrücken, quasi Fördergelder im Kampf gegen Desinformation, sag ich mal, weiterhin einzusacken. Also wir reden hier über ein komplexes System, das Michael Schellenberger den Censorship Industrial Complex genannt hat, in dem sich quasi ein System etabliert hat, was eine Gefahr gefährlicher darstellt, als sie wirklich ist. Es gibt einige Studien, die sich auch zum Beispiel um die Präsidentschaftswahl 2016 Donald Trumps gewidmet haben und der möglichen russischen Einflussnahme durch Desinformation. Die haben wiederum erkannt, dass die Exposition von Desinformation tatsächlich auf eine sehr geringe Teilnehmerzahl, also maximal 1% der Internetnutzerinnen und Nutzer auf Twitter, sag ich mal, war. Und dass dieser 1% tatsächlich zu einem starken Trump-Lager gehörte, also die Wirkung, die diese Desinformation dann haben, sind wahrscheinlich minimaler, als wir annehmen.
Das heißt, die Desinformation trifft dann auch noch auf diejenigen, die das sowieso gern glauben.
Genau. Also wir reden hier von verstärkten Effekten, die kann man durchaus wahrnehmen. Aber dass wir überall Desinformation wahrnehmen und dass es überall Desinformation gibt, das wage ich zu bezweifeln.
Vis-à-vis im Gespräch mit Autor Jakob Schirmacher, Desinformiere dich, heißt ihr Buch. Das klingt ja ein bisschen nach Orwell. Wie ich mich informieren kann, weiß ich halbwegs. Was muss ich tun, um mich zu desinformieren?
Das ist eine schöne Frage. Tatsächlich würde ich behaupten, dass wir ein bisschen aufhören, in unseren Bubbles zu existieren und versuchen, die mal aufzustoßen und zu gucken, was schreibt denn die Redaktion oder was schreibt denn die Redaktion? Ja, gegebenenfalls sogar vielleicht auch auf alternative Medien zu schauen, was wird hier veröffentlicht, um sich halt eben ein breites Bild von dem sogenannten Konsens zu schaffen, den wir als Gesellschaft haben.
Wenn ich zum Beispiel sagen würde, um mal in ein beliebiges Beispiel zu gehen, es gibt gar keinen Rechtsruck in Deutschland und in Europa, sondern nur eine zunehmende Distanz vieler zur herrschenden Linksdrift. Darüber lässt sich streiten, das lässt sich vielleicht belegen, vielleicht lässt es sich widerlegen, ist vielleicht auch eine grobe Fehleinschätzung, aber doch hoffentlich keine Desinformation.
Ich würde das tatsächlich nicht als Desinformation bezeichnen. Also ich glaube, wenn wir über Wahrheit sprechen, und das ist ja ein Kriterium, das relevant ist, um Desinformation zu fassen, dann reden wir auch immer über etwas, was natürlich einen sehr subjektiven Charakter hat. Wir können uns den faktisch nähern natürlich und wir können den uns vor allem auch wissenschaftlich nähern. In vielen Diskursen ist das möglich, aber ich glaube, gerade in den gesellschaftlichen und in den politischen Diskursen haben wir immer mit Interessen zu tun und deswegen ist es gerade da schwierig, absolute Urteile zu fällen.
Nun hat sich die Regierung allerdings den Kampf tatsächlich gegen die Desinformation auf die Fahnen geschrieben. Ich zitiere nochmal: Machen wir uns nichts vor, um Regulierung kommen wir nicht drum herum, wenn wir unser liberales demokratisches System retten wollen. So hat Familienministerin Karin Prien von der CDU in einer Diskussion erklärt. Wenn Politiker wir sagen, um das wir nicht drum herum kommen, wenn wir das System retten wollen, wie wirkt das auf Sie?
Ich glaube, dass dieser Trend in Richtung Internetregulation natürlich oft immer das Gewand trägt, was für viele Menschen verständlich ist. Ja, es geht um Kinder- und Jugendschutz. Gerade da ging es ja ganz konkret um Kinder- und Jugendschutz. Doch was folgt daraus? Ja, ich glaube, wenn wir einmal als Staat anfangen einzugreifen in diesen Kosmos von Social Media und Gesetze zu erschaffen, die, sagen wir mal, bestimmte Informationen regulieren oder vielleicht auch eine mögliche Ausfallspflicht in Aussicht stellen, weil das ist ja die Folge, die beispielsweise durch so ein Gesetz kommen würde, dann eben zunehmend ein Internet erleben, in dem wir mit Klarnamen und Ausweisen hantieren und nicht mehr mit der Anonymität und dem Internet, wie wir es einmal kannten.
Was wäre dagegen einzuwenden?
Es gibt mehrere Einwürfe, die ich da nennen würde. Einerseits gibt es tatsächlich viele Journalisten und Aktivisten, die eher im Anonymen operieren. Die werden dadurch natürlich zunehmend gefährdet, wenn es sowas wie eine Klarnamenpflicht gäbe. Darüber hinaus, finde ich, ist das Internet, so wie wir es vielleicht mal gekannt haben, eigentlich ein sehr liberaler Raum, der Informationssysteme tatsächlich demokratisiert hat und auch, diese Autorenschaft horizontalisiert hat. Das heißt, es gibt nicht mehr einen Verlag, es gibt nicht mehr ein großes Sendestudio, was sagt, was zu denken oder was zu glauben ist, sondern plötzlich hat jeder Bürger eine Stimme. Ich glaube, dass auch eben gerade bei kontroversen Themen und eben bei vielleicht auch falschen Tatsachenbehauptungen, die in den Raum gestellt werden, wenn die dann natürlich geahndet werden, das dazu führen wird, dass wir eine Form von Selbstzensur erleben.
Geht es da am Ende immer wieder um die Frage, was wiegt schwerer, Freiheit oder Sicherheit? Muss der Staat jede potenzielle Falschmeldung oder Desinformation aufspüren, um unsere Sicherheit zu gewährleisten? Oder ist den Menschen im Prinzip zuzutrauen, dass sie auch alleine dahinter kommen können, was stimmt und was nicht?
Absolut. Also ich glaube, das ist der Konflikt, in dem wir uns als Gesellschaft konstant bewegen, vor allem hier in Europa. In den USA ist es nochmal ein bisschen anders, aber der Konflikt zwischen Sicherheit und Freiheit ist eigentlich die Konstante da. Das sehen wir jetzt nicht nur im Kontext der Meinungsfreiheit, das sehen wir im Kontext von Überwachungsstrukturen, die auch ein Staat tatsächlich aufbaut, weil immer wieder natürlich Gefahren existieren. Terrorismus beispielsweise, wird gerne genannt, um eben beispielsweise flächendeckende Videoüberwachungssysteme zu integrieren, etc. pp. Das bedeutet, wir haben natürlich immer wieder mit Gefahren als Gesellschaft zu tun und die Frage ist, wie weit sind wir bereit, unsere Grundrechte und unsere Freiheit aufzugeben, um eben diese Sicherheit in Anführungszeichen, und da ist natürlich auch die Frage, was ist diese Sicherheit überhaupt, dann natürlich dafür zu bekommen.
Ihr Vater zählte zu den renommierten Journalisten dieses Landes, war Feuilletonchef und Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da galt die FAZ als konservatives Leitmedium. Frank Schirmacher aber hat sich um solche Einordnungen herzlich wenig geschert und ist stets für offene Debatten anstelle von Lagerdenken eingetreten. Legendär sein Artikel von 2011. Ich beginne zu glauben, dass die Linke recht hat. Das war damals ziemlich aufsehenerregend. Denken Sie manchmal darüber nach, was Ihr Vater zu den aktuellen Debatten auch über Desinformation zu sagen hätte?
Absolut. Also ich rede mit meinem Vater täglich in meinem Kopf. Ich streite auch immer noch sehr gerne mit ihm über bestimmte Themen, aber ich habe das Gefühl, wir sind uns bei vielen Punkten mittlerweile sehr einig oder wir wären uns sehr einig. Und ich glaube, wenn ich darüber nachdenken würde, welches Thema gerade aktuell bei ihm am relevantesten wäre, dann wäre es tatsächlich die Meinungsfreiheit. Weil ich glaube, gerade in seiner Figur und in seiner Rolle als Herausgeber der FAZ sah er eigentlich die, also war für ihn natürlich auch wie viele andere Journalisten die Meinungsfreiheit das absolut höchste Gut. Ich denke, das wäre ein Thema, dem er sich auf jeden Fall stark widmen würde.
Ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich danke auch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.